Hallo zusammen, schön, dass ihr euch eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, das schon Madonna und George Harrison aufgegriffen haben, nämlich das Leben in unserer materiellen Welt. Ja, wie seht ihr das mit der materiellen Welt? Im November konnten wir ja feststellen, dass der Black Friday mittlerweile zu einer Black Week sich erweitert hat. Und die Deutschen machen reichlich Gebrauch von den Shopping-Angeboten. 2/3 der Bevölkerung wollen den Black Friday nutzen. Allein an diesem Tag wurden durch Online-Shopping 11 Millionen zusätzliche Paketsendungen in Deutschland erwartet. Doch nicht nur am Black Friday sehe ich junge Frauen mit mehreren vollgepackten Einkaufstüten in beiden Händen durch die City wandern, sondern auch an anderen Tagen. Und die Männer halten sich wahrscheinlich währenddessen eher in den Autosalons auf und gucken sich die neuesten Kraftfahrzeuge an. Dazu passt auch die Meldung, dass der ADAC mittlerweile mehr Mitglieder hat als die katholische Kirche in Deutschland. Kaum zu glauben. Konsum dient offensichtlich nicht mehr nur der Beseitigung eines Mangels, sondern Konsum ist zu einem Lebensstil geworden. Oder etwas pointiert gesagt, er dient nicht dem Leben, sondern er ist das Leben. Was einmal Lebensmittel war, das ist jetzt Lebensinhalt. Und die globale Datensammelindustrie befördert diesen Trend, indem sie uns personalisierte Werbung 24 Stunden am Tag auf die Bildschirme liefert. Aber das Grundproblem ist gar nicht neu. Und damit komme ich jetzt zu Madonna, die hat nämlich bereits im Jahr 1984 in ihrem Song Material Girl ihre materielle Orientierung zu Markte getragen. Wenn vielleicht auch bewusst etwas provokativ, um die eigene Karriere zu befördern. Über ihr Verhältnis zu Männern hat Madonna singend zum Besten gegeben. Ich übersetze mal ein paar Zeilen. Wenn sie mir nicht genug Geld geben, also die Männer, gehe ich einfach weg. Der Mann mit dem richtigen Geld ist immer Mr. Right. Denn wir leben in einer materiellen Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Soweit Madonna. Niemand weiß, wie viele junge Mädchen und Frauen ihre sich entwickelnde Weltsicht an diesen Zeilen orientiert haben. Dass Madonna mit ihrem Song eine Gesellschaftskritik an der materiellen Orientierung habe ausdrücken wollen, das behaupten manche zwar, aber ich finde, das lässt sich am Text ihres Songs nicht festmachen. Ganz anders klang es, als der Ex-Beatle George Harrison gut 10 Jahre vor Madonna seinen Blick auf die Sache ebenfalls in einen Songtext fasste. In Living in the Material World sang Harrison, und ich übersetze jetzt etwas mehr aus diesem Stück. Ich lebe in der materiellen Welt, kann nicht sagen, was ich hier tue, aber ich hoffe, viel klarer zu sehen nach dem Leben in der materiellen Welt. Ich wurde in die materielle Welt hineingeboren, bin abgenutzt worden in der materiellen Welt, benutze meinen Körper wie ein Auto, das mich in die Nähe und Ferne bringt, habe meine Freunde und alle in der materiellen Welt getroffen. John und Paul hier in der materiellen Welt. Wir sind in der materiellen Welt gefangen. Aus dem spirituellen Himmel habe ich so schöne Erinnerungen, zum spirituellen Himmel, wie ich bete. Ja, ich bete, dass ich mich nicht verlieren oder in die Irre gehen werde. Indem die materielle Welt mein Schicksal ist, werde ich frustriert in der materiellen Welt. Werden die Gefühle nie befriedigt, schwellen nur an wie eine Flut. Das könnte mich in der materiellen Welt ertränken. Während ich in der materiellen Welt lebe, in ihr gibt es nicht viel geben, habe ich viel zu tun, versuche eine Botschaft zu vermitteln und zurückzukommen aus dieser materiellen Welt. Ich lebe in der materiellen Welt. Ich hoffe, dass ich hier rauskomme, durch die Gnade des Herrn Sri Krishna, meine Rettung aus der materiellen Welt. Ja, soweit George Harrison. Für ihn hat die materielle Welt nun ganz deutlich zerstörerische Züge. Wir werden in sie hineingeboren, sang er. Insofern ist sie etwas Schicksalhaftes. Auch die Freunde können nicht helfen, denn sie leben in derselben materiellen Orientierung. Auf sich allein gestellt muss jeder Mensch für sich eine Entscheidung darüber treffen, wie er mit dieser Situation umgeht. Denn die Folgen sind dramatisch. Die materielle Orientierung erzeugt Enttäuschung und Unzufriedenheit. Jede Befriedigung gebiert neue Wünsche. Und das endlose Wechselbad der Gefühle zwischen Erfüllung und Enttäuschung schwillt an und droht mich zu ertränken, meinte Harrison. Weil mir das Materielle nicht viel gibt, kann ich gar nicht sagen, warum ich eigentlich nach all dem Besitz strebe. Was tue ich hier eigentlich? Der Konsum kann den Hunger nach seelischem Frieden nicht stillen. Die dadurch entstehende innere Leere wird mit noch mehr Konsum zu füllen versucht. Statt Abstand von den materiellen Dingen zu gewinnen, werde ich schließlich selbst zu einem Ding, das ich benutze und das sich abnutzt. Harrison sprach ja von dem Auto, als dass er sich selber benutzt. In der materiellen Welt gibt es nur noch Materielles. Auch ich selbst bin nichts anderes. Wie auch Madonna dann sich selbst als materielles Mädchen bezeichnete. So verliere ich mich selbst, verliere mein Menschsein. Was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Fragte auch Jesus. Es besteht die Gefahr, sein ganzes Leben auf einen Irrtum zu gründen. Darum gesteht George Harrison, ja, ich bete, dass ich mich nicht verlieren oder in die Irre gehen werde. Er betet freilich nicht zum Herrn Jesus Christus, sondern zum Herrn Sri Krishna, einem der indischen Götter. Es ist bekannt, dass Harrison ein spiritueller Mensch war. Im Jahre 1968 waren die Beatles auf sein Betreiben hin nach Indien gereist, um an einem Kurs für transzendentale Meditation teilzunehmen. Obwohl der Kurs sie nicht überzeugte, hat die indische Religion offenbar einen nachhaltigen Eindruck bei Harrison hinterlassen. In ihr fand er Zuflucht, und zwar besonders beim Gott Krishna. Immerhin setzte er nicht auf sein eigenes Vermögen, der materiellen Welt zu entkommen, sondern auf die Gnade des Gottes. Sie ist für ihn die Rettung aus der materiellen Welt. Auch für den christlichen Glauben ist entscheidend, dass wir uns nicht selbst aus unseren zerstörerischen weltlichen Verflechtungen erlösen können, sondern dazu der Gnade Gottes bedürfen. Zu der Zeit, als George Harrison seinen Song schrieb, gab es offensichtlich noch ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, wie ambivalent Konsum und Besitz sind. In den Jahrzehnten danach scheint dieses Bewusstsein weitgehend verloren gegangen zu sein. Zwar ist für jedermann erfahrbar, dass das von der Produktwerbung verheißende Glücksgefühl schnell in Enttäuschung und sogar Depression umschlagen kann, aber dennoch wird kaum entsprechend reagiert. Unsere Kultur hat die Illusion geweckt, materieller Wohlstand sei ein Glücksgarant. Konsum erscheint deshalb als Erfolgsmodell eines guten Lebens. Die antike biblische Weisheit hingegen weiß um die Ambivalenz sowohl des Reichtums als auch des wenigen Besitzes. Reichtum garantiert kein Lebensglück und wenig Besitz muss nicht unbedingt unglücklich machen. Ich zitiere einige Verse aus den Sprüchen. Besser ein Stück trockenen Brotes und dabei Ruhe als ein Haus voller Fleisch mit Streit. Wer auf seinen Reichtum vertraut, wird stürzen, aber die Gerechten werden sprießen wie Laub. Besser wenig mit Ehrfurcht vor Gott als ein großer Schatz und dabei Unruhe. Diese alttestamentliche Lebensweisheit basiert auf Erfahrungen, welche die Weisen über Jahrhunderte hin machten und von Generation zu Generation weitergaben. Demnach lehrt die Erfahrung, materieller Reichtum macht unglücklich, wenn er zum Lebensinhalt wird. Deshalb ist es fatal, von Besitz und Konsum ein erfülltes Leben zu erwarten. Stattdessen schafft die Beziehung zu Gott eine Ruhe und Lebensfülle, die kein materielles Gut bewirken kann. Um zu vermeiden, dass wir ein glückliches Leben am falschen Ort suchen, warnte auch Jesus. Ich zitiere: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird sich an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Steht in Matthäus 6. Offenbar sind Liebe zu Gott und Liebe zum Besitz nicht kompatibel miteinander. Die Liebe zum Besitz verdirbt den Menschen und macht eine erfüllte Gottesbeziehung unmöglich. Das bedeutet natürlich nicht, der Mensch solle sich allen Besitzes entledigen. Er soll aber nicht sein Herz daran hängen und sein Lebensglück darauf aufbauen. Er soll dem Materiellen nicht dienen, und das heißt, er soll nicht dessen Sklave werden und seine Zufriedenheit, seinen Lebensfrieden vom Konsum abhängig machen. Woran es zu erkennen ist, ob ein Mensch dem Materiellen dient oder nicht, zeigt Jesu Erzählung vom reichen Mann und armen Lazarus in Lukas 16. Wer den Armen nicht nur mit dem abspeist, wofür er selbst keine Verwendung mehr hat, sondern ihm mit seinem Vermögen ein gutes Leben ermöglicht, der hat sein Herz nicht an materielle Güter gehängt. Wer hingegen alles für sich haben will, wie der reiche Mann in der Erzählung, und den Armen, den Lazarus, darben lässt, der wird einen hohen Preis dafür bezahlen. Ja, auch wir zahlen jetzt schon für den jahrzehntelangen übertriebenen Konsum einen Preis. Die Migrationsbewegung beruht auch darauf, dass viele Menschen in den armen Ländern keine Lebensperspektive mehr für sich sehen, während wir im Überfluss leben. Aber auch bei uns selbst fehlt es in vielen Innenstädten an Lebensqualität, weil zementierte Konsumzonen und Straßen wenig natürlichen Raum zum Verweilen im Grünen lassen. Straßenlärm und verpestete Luft sind nicht nur unangenehm, sondern führen auch zu Gesundheitsschäden. Verkehrsstaus rauben Menschen die Lebenszeit. Die digitale Berieselung mit nicht bestellter Werbung erzeugt unnötigen Konsumdruck. Stetige angebliche Softwareoptimierungen stresst die Nutzer, die sich auf jede Veränderung neu einstellen müssen, kostet ebenfalls Lebenszeit und fordert zudem oft die Anschaffung neuer Hardware. Ich zitiere einmal Harald Welzer aus seinem neuesten Buch: Nach 4G kommt 5G, aber 6G steht schon am Start, um bald schon von 7G abgelöst zu werden. Und für jedes G braucht man ein neues Handy. Nach dem Sinn des Ganzen aber wird kaum einmal gefragt. Statt auf Überkonsum zu verzichten, verzichtet die konsumorientierte Kultur lieber darauf, Verbesserungen ihres Lebensumfelds vorzunehmen. Von den Auswirkungen des Klimawandels auf die Welt unserer Kinder und Kindeskinder einmal ganz zu schweigen. Bis jetzt bekommen diese Auswirkungen ja vor allem diejenigen zu spüren, die das Pech haben, in Flusstälern oder auf fernen Inseln zu leben. Deshalb fordern Greenpeace und der World Wildlife Fund den Verzicht auf schädlichen und das Umsteigen auf nachhaltigen Konsum. Und die Deutsche Umwelthilfe fordert bereits die Abschaffung der ressourcenvergeudenden und klimaschädlichen Rabatttage. Das Grundproblem aber ist ein religiöses, behaupte ich. Die Konsumkultur huldigt dem Materiellen und praktiziert infolge davon einen unendlichen Verbrauch, der ausblendet, dass wir in einer endlichen Welt leben. Der von Gott entfremdete Mensch lebt in einem Gefühl der Entgrenzung, weil er sich durch keine göttliche Macht mehr begrenzt weiß. Das Gefühl der Entgrenzung aber führt zu Allmachtsfantasien, die den Wahn befördern, alles machen und alles haben zu können. Zugleich mit diesem Wahn stellt sich ein Gefühl des Ungenügens ein, das jedoch kein Innehalten auf dem Weg zerstörerischen Überkonsums bewirkt. Denn allgegenwärtig sind die Kräfte, die diesen Überkonsum als Glücksgaranten anpreisen, weil sie ihren eigenen materiellen Wohlstand auf eben diesen Konsum gründen. So sucht der von der materiellen Welt vereinnahmte Mensch seine Seligkeit im Materiellen. Wenn der bisher erlangte Besitz mir den inneren Frieden nicht gewährt, dann muss ich halt mehr davon haben. Inzwischen wird aber die materielle Kultur brüchig. Immer mehr Menschen fragen sich, ob es innerhalb des Wirtschaftssystems, das diese Kultur prägt, überhaupt möglich ist, dass eine für die gegenwärtige und zukünftige Lebensqualität relevante Anzahl von Menschen auf unnötigen Konsum verzichtet. Oder ob das System selbst verändert oder abgeschafft werden muss. George Harrison hat sicherlich richtig gesehen, dass die Kultur des Überkonsums eine religiöse Dimension hat und deshalb Spiritualität einen erheblichen Beitrag zur Befreiung von dieser Kultur leisten kann. Das größte christliche Fest war ursprünglich Ostern. In der materiellen Kultur ist Weihnachten zum größten christlichen Fest geworden. Das Weihnachtsfest beschert dem Einzelhandel bekanntlich 20% des Jahresumsatzes. Da einige Familienangehörige mich kürzlich nach meinen Weihnachtswünschen fragten, habe ich mir tagelang mühsam überlegt, was ich mir denn zu Weihnachten wünschen könnte. Das war nicht leicht, weil ich versuche, jeden unnötigen Konsum zu vermeiden und deshalb eigentlich keine materiellen Wünsche hatte. Ich wollte aber doch meine Familie nicht im Regen stehen lassen. Leider kam ich erst zu spät auf die Idee, mir eine Spende für Brot für die Welt zu wünschen. Und das ärgert mich jetzt. Aber für die nächsten Anfragen habe ich mir diesen Wunsch fest vorgenommen. Ich muss dann nicht mehr lange nachgrübeln, welche Dinge ich mir wünschen könnte, Dinge, die ich bei Licht besehen gar nicht brauche. Und ich kann vielleicht ein Gegengewicht zum Black Friday und der ganzen Konsumkultur mit ihren negativen Folgen setzen. Mich würden auch deine Gedanken zu diesem Thema interessieren. Du kannst auf meiner Website christseinverstehen.de einen Kommentar schreiben. Ich freue mich, wenn du dich demnächst wieder einschaltest und wünsche dir noch eine gesegnete Adventszeit.